Kuhn stellt vor und liest aus Almater Strr von Germark Rimsen, Herr Sundermeier vom Verbrecherverlag Berlin.
Das Buch Almaterstraße, wobei auf dem Buch nur steht Almater Str. Und wir werden gleich noch hören, dass es um den Punkt hinter dem Str einigen Streit gab, weil der Autor German Grimsen war der Meinung, dass man da auch Almatastre sozusagen draufstehen lassen könnte. Und wer aus Bremen kommt, würde dann schon wissen, was das ist. Das haben wir bestritten und wir haben den Punkt durchgesetzt. Das wird irgendwann dann wahrscheinlich als die großhistorische Leistung des Verbrecherverlags in Marbacher Archiven eingehen. Vielleicht kurz zum Autor. Das bekannteste von German Grimsen tatsächlich, das allerbekannteste von German Grimsen ist ein Porträt von ihm als Mitbewohner in dem Roman Neue Fahr Süd von Sven Regner. Er hat mit Sven Regner zusammen in einer WG gewohnt in Bremen. Die beiden sind auch schon viele lange Jahre befreundet. Sven Regner hat mit Germa Grimsen, das ist übrigens kein Pseudonym, er heißt wirklich Germa Grimsen, zusammen das Drehbuch für einen undrehbaren Film namens Angulus Durus verfasst, das extrem irre ist. Dann hat Germa Grimsen auch im Eichborn Verlag vor einigen Jahren den ersten Band des 12-bändigen Werkes unter Büchern. Hinter Büchern ist erschienen bei Eichborn vor einigen Jahren, ist wirklich ein kolossal dickes Werk, es hat 600 Seiten und es geht darin um das Leben eines Antiquars, wie es in all den anderen Bänden von Hinterbüchern auch sein wird. Dieser erste Band mit Titel Der Reigen, der dort erschienen ist, besitzt seine Länge, aber weniger wegen der Story, sondern vor allen Dingen wegen der Unmenge von Fußnoten. Diese Geschichte hat so unfassbar viele Fußnoten und Fußnoten, die zum Teil über drei Seiten laufen. Also man hat oben eine Zeile weiter und unten läuft auf einem, das ist Großformat, das ist so großformatig, dann aber eng gesetzt laufen weiter die Fußnoten und man bekommt dann en passant die ganze Geschichte des Inselverlages oder sowas mitgeteilt. Allerdings wirklich nicht den Wikipedia-Eintrag, sondern sehr kenntnisreich das Ganze geschildert aus der Sicht eines Antiquars, was German Grimsen auch lange Zeit war. Er sagt, er lebt heute als gescheiterter Antiquar in Bremen hat in vielerlei Hinsicht als Antiquar auch fantastische Verdienste. Unter anderem hat er, nachdem sich Internet-Antiquariate durchgesetzt haben, nochmal für viel Geld einen Katalog für psychoanalytische Literatur, das ist eins seiner Steckenpferde, produziert und dieser Katalog war super. Er hat wahnsinnig viel Fanbriefe gekriegt, weil er diesen umsonst verschickt hat an alle möglichen Institutionen. Und wir haben gesagt, total super, schade, dass die Preise so hoch sind, aber im Internet gibt es das billiger. Dieser Katalog ist aber bis heute gesucht wiederum und den kann man getrost, glaube ich, als sein viertes Werk einordnen, weil er dort sehr kenntnisreich erklärt, warum man dieses Buch lesen sollte, dieses nicht, warum es diese Verbindungen hat zu jenen freudschen Werken, dies eher Ferenczi, dies eher was auch immer. Und ich wusste, dass es diesen Text Almaterstraße bereits gab, im Internet zu kaufen bei einer Edition, oh ja, das habe ich jetzt vergessen. Am Ende war man dann tatsächlich bei Germa Grimsen und Germa Grimsen hat einem handgebundene, schön ausgedruckte 30 erste Seiten aus diesem Text geschickt. Die hat er mir dann auch mal geschickt. Ich war total begeistert, habe ihn davon überzeugen können, dass das Ganze als Buch erscheint, also der ganze, gesamte Text, nochmals überarbeitet dann von ihm, was ich jetzt gar nicht so nötig fand, er aber. Und damit, weil dieses Buch wurde von ihm vor über 10 Jahren geschrieben, und er ist älter und noch weiser geworden und er ist ein wirklich sehr weiser Mann und das sage ich ganz ohne Ironie. Und damit dieses Buch erscheinen kann, so dass er es auch überleben kann vor sich, hat er ein Vorwort geschrieben. Dieses Vorwort ist ein Vorwort von Clemens, dessen Nachnamen uns nicht verraten wird. Clemens spielt auf den übrigen 280 Seiten dieses Buches eine Rolle als Freund des Erzählers, Rehlein mit Namen. Und dieser Erzähler trifft ab und zu Clemens, der immer erfolgreich ist. Zum Beispiel findet Clemens noch rauchbare Zigarettenstummel, während er nur Filter findet auf der Straße. Kurzum, Clemens wird sehr von Rehlein beneidet. Ich habe, das ist auch wieder in einer umfassenden Fußnote, die ich jetzt nicht vorlese, bereits dargelegt, zum Teil dann aber auch noch im Vorwort darauf bestanden, dass dieses Vorwort ein Nachwort wird, weil wir können das gar nicht verantworten, dass man im Buchladen steht und man liest, dass man dieses Buch nicht lesen soll. Auf Lesung, weil ich weiß, dass sie danach nicht sofort weg können, weil sie alle höflich sind oder weil ihr alle höflich seid, kann ich das Nachwort zuerst vorlesen und danach mit dem Text anfangen. Als ich mit Rehlein, wie ich den Verfasser vorstehender Notizen nannte, flüchtigen Umgang pflegte, war er ein Mann, noch nicht ganz mittlerer Jahre gewesen, ernst, genügsam und großen Worten zugetan. Auch war er von wenig nennenswertem Bartwuchs und gern schlecht rasiert. Vielleicht insgesamt keine ganz angenehme Mischung, vielleicht insgesamt kein ganz angenehmer Mensch. Was er aber sicher war, zu nichts nutze. Wusste er auch. Eine hohe Erkenntnis. Andere müssen sich die unter Schmerzen erarbeiten, ihm war sie ab Werk eingebaut. Wie da das Schicksal weiter noch ein Auge auf ihn haben und seine Lebensumstände anfetten konnte, mir schleierhaft. Na, das muss er mit sich selbst ausmachen. Ein besonderes Ziel verfolgte Rehlein nicht. Was er tat, Er schlug ein in die Hand, die das Schicksal ihm reichte, und führte eine Existenz, die der Sorge um das Nötigste enthoben war. Die finanziellen und sittlichen Bedingungen zu schaffen, sich überhaupt erst das Recht auf Sein und Wohnen erkaufen zu können, galt ihm als Vergeudung von Zeit. Er vergeudete seine Zeit auch, aber anders. Eher wie ein abgerissener Gutsherr, der über reichlich Wohnraum doch kaum Möbel oder Hemden gebietet. Zu essen gab's bei ihm nie. Bücher hatte er, viele. Ja klar, geklaut, er stahl wie ein Rabe, aber wer nicht? Also damals. Nicht ganz die richtigen, wenn man mich fragt. Doch ich habe nicht jede seiner Wohnungen gesehen, hatte mich auch nicht drum gedrängelt und war sowieso nur selten bei ihm. Oft lieh er Geld von mir, allein wies er Spuren von Geld immer nur dann auf, wenn er gerade Bücher zum Trödel getragen hatte. Dass davon keiner reich wird, leuchtet wohl unmittelbar ein. Egal, hinter Rehleins Leben stecken keine Geheimnisse. Es stecken Lappalien dahinter und eine niemandem zuzurechnende Kombination von Wahrscheinlichkeiten. Walle ist ein Bremer Stadtteil mit 25.000 Einwohnern und nur einem Hochhaus. Das wurde in die puschlige Almaterstraße gebaut und hatte dann auch gleich 18 Etagen. Trotzdem passten da nicht alle Waller rein. Paar mehr hätten es aber schon sein können, wäre nur der bezugsfertige 18. Stock von der Verwaltung der Welt nicht gänzlich vergessen worden. Wer sich mit Welt auskennt, wird das nicht unwahrscheinlich finden. Oder nicht unwahrscheinlicher als den Umstand, dass Rehlein das Spitz bekam. Eines Mittags nämlich stand Rehlein, der stets zu Fuß ging und aus tiefer Überzeugung nie einen Aufzug betrat, dem Hochhaus auf der Dachterrasse, in welcher Absicht auch immer. Er machte aber keinen Unsinn, sondern bezog, angeregt vom Leerstand, kurz entschlossen, den gesamten 18. Stock. Die Wohnungen, die er der französischen und deutschen Literatur zuwies und in denen er sich bevorzugt aufhielt, half ich ihm noch zu bestuhlen, weitere dann nicht mehr. Keinem greifbar, da war er dann. Wenn er nicht am Bahnhof durch Warenhäuser oder Parkanlagen streunte, Luftschlösser baute, nach Tratsch schnappte, Kleintiere betrachtete, Mundraub in Discountern betrieb oder bei mir rumhing. Oh, wie konnte Rehlein speziell mit seinem Supermarkt-Koller-Geschichten langweilen. Der Verbrecherverlag, der größtenteils aus zwei knuffigen Stalinisten besteht, hat gesagt, ich soll Rehlein nicht schlecht machen. Will ich gar nicht. Oft war Rehlein rührend unbeholfen. Das meiste Weibliche betete er diffus an. Wenn er sagt, Frauen sind keine besseren Menschen, meint er, dass sie es doch sind. Das zwischen den Zeilen lesen zu können, ist allgemeine Lebensklugheit, da muss ich nicht Freud studieren. Wenn aber Rehleins Erfolg bei Frauen eigentlich mäßig ausfiel, dann nur, weil er mit widerlichen Details über Pickel und Zähne nie an sich halten konnte. Die Verleger haben auch gesagt, wenn ich schon auf einem Nachwort bestünde, müsste ich doch wenigstens die Vorzüge des Textes betonen. Die sehen sie in Stil und Geist. Sie sehen auch noch mehr, würden darüber aber nicht mit mir sprechen wollen. Egal, ist auch so interessant. Weist Rehleins Text geistigen Gehalt auf? Schwer zu sagen. Muss eine Küchenphilosophie, die den Ideen einer Stubenfliege nahesteht und ernsterer Prüfung kaum standhält, notwendig völlig geistlos sein? Als Denker aber steppte Rehlein auf der Stelle und würde dem auch gar nicht widersprechen. Erst neulich habe ich den Herren Verbrechern bedeutet, Jungs, ihr handelt euch eine Menge Worte ein, die in einem Alter geschrieben wurden, dem man keine Leser wünscht. Aber sie schlugen die Warnung in den Wind und gefielen sich sogar noch darin zu bekräftigen, Text für uns, warme Mahlzeit und ein Billiggetränk ihrer Wahl für sie. Hätte den Text ja gern auch, um Rehlein zu schützen, für mich behalten, aber so wichtig ist mir das nicht. Und stilistisch nun, am Anfang geht's noch, danach wird's schwächer. Mittendrin mal wieder besser, aber nie für lang. Und wenn man mal meint, hi, das könnte was sein, dann kommt eine gewollte Kühnheit und verdirbt's. Aber nicht alles ist nur schlecht. Einige Genitivkonstrukte sind sogar recht ordentlich. Etwa kann vielleicht der Ausdruck »Kartuschen der Nacht« ganz gut gefallen. Allein, dass sie so leicht gefallen, ist ja das Geheimnis der Genitive und sie sind auch leicht zu machen und genau dazu da. Völlig hingegen fehlt Rehlein jedes Naturempfinden, das die Russen und Fontane so groß gemacht hat. Ach, das Rehlein, mein Freund, An irgendwas litt er. Letztlich aber weiß ich auch nicht, an was. Asperger, Vater, psychovegetative Dystonie. Wenn ich mal, was der Vater streng untersagte, spekulieren soll, ich tipp auf Vater. Oder warum sonst erwähnt Rehlein einmal Hilde Knef? Knef hören nur Väter. Knef muss, ob aus klassischem Vätermotiv, sie hatte als erste fürs Kino blank gezogen, oder weil Fati echt Spaß an Sprechgesang und seichten Fatalismen hatte, im elterlichen Plattenschrank vertreten gewesen sein. Jedenfalls, wenn das kleine Rehlein Knefs Eins und eins, das macht zwei, gehört hat und dann nach Jahrzehnten bemerkt, dass die eigene Anschauung nur wiedergekäuter Schlager ist, dass nichts auf eigenem Mist gewachsen war und er in unheimlicher Nähe zum Vater lebt, das kann schon schwer zu verknusen sein. Man mag Rehlein oberflächlich nennen, natürlich war er das. Und wenn man beim Lesen ermüdet, dann zu Recht. Dann aber auch, weil Rehlein müde war. Ich empfehle Nachsicht. Nachsicht auch, weil man nicht alles versteht. Rehlein hat ja für sich geschrieben, da ist alles erlaubt, Stichwort Gemeinplatz, eine nicht ausmultiplizierte Formel. Und wenn Rehlein ein Catullvers aufschreibt und ein bisschen Latein kann, soll er sich selbst langweilen, indem er noch eine Übersetzung dran klatscht. Das zu unterlassen ist nicht wichtigtuerisch. Wichtigtuerisch aber sind Rehleins pompeianische Kritzeleien. Also auch Nachsicht, wenn er auf der einen Seite eines, auf der nächsten aber das Gegenteil behauptet? Hat Rehlein sich dabei was gedacht, ließ es aber unter den Tisch fallen oder fand er es extra wahrhaftig, weil er meinte, genau der zu sein, der diesen Widerspruch hält? Nur so viel. Theoretische Bauchschmerzen kannte er gar nicht. Auch liebte er eine Art gewundenes Faseln, die strikt ins Nichts führt. Nur ein Beispiel. Da regt er sich auf, dass die Leute es fertig brächten, ihren Zorn in Kameras zu sagen. Zitat. Ist das noch Zorn? Ist das nicht eher Ausdruck von Vergessenheit? Ich sag meinen Zorn doch auch nicht mal in ein Gesicht. Aber nicht, weil ich nicht noch wüsste, dass ich auch ein Gesicht hab und weiß, wie Zorn verletzt, nicht also wegen eines kategorischen Imperativs, sondern weil ich zu schwach bin, das zu tun, weil ich mich in meiner Schwäche aber als überlegen begreife, denn genau meine Unterlegenheit enthebt mich dessen, vor andere überhaupt hintreten zu können und versetzt mich in die Lage, allen eine mir unfassliche Grazie zu unterstellen. Damit fange jemand was an. Und so ging das Tag und Nacht. Aber Grazie, wenn die fehlte, war es schlimm. Für Rehlein gab es nur hässlich oder schön. Moral, Politik, Chemie, egal, löste er alles auf in das, was für ihn Ästhetik war. Und weil ihm Hammer und Sichel gut gefielen, zum Halbmond hätte er sich eher hinreißen lassen als zu den Winkeln von Kreuz und Hakenkreuz, bekannte er bei Zeiten, er sei Bolschewik. Tatsächlich aber war ihm die Marktwirtschaft ein Problem, nur eben ein magenstülpend ästhetisches. Hässliche hatten da hässliche Zusammenhänge gebraut und ihn ekelte es. Aber keine Angst, wenn Rehlein auch Vorteilnahme ablehnte und Konsumverzicht leistete, war sein Ideal doch kein streng bolschewistisches. Gern las er bei Kerzenlicht. Meines Erachtens träumte er von einer blühenden Verlagslandschaft in einer verstädterten vorindustriellen Gesellschaft und davon, dass Printprodukte portofrei auf Eseln distribuiert werden. Maximal hätte Rehlein Vespas zugelassen. Oft hatte ich ihn ermahnt, weniger zu generalisieren, weniger Welt, immer, Gott, nie, Tod und so zu sagen. Das erinnere ich. Erkenne mich ansonsten aber gar nicht wieder. Hab zwar viel vergessen, aber trotzdem stimmt das meiste nicht. Allenfalls sind meine Kater Gandalf und Gundolf wahr und dass ich einmal Wäsche bei ihm vergessen hatte. Schon, dass ich ein Rad besessen haben soll, erinnere ich nicht. Und wo hat Rehlein die Apothekerin her? Ich kenne keine Apothekerin, hab nie eine gekannt. Würde das auch nicht wollen. Genauso meine angebliche Dissertation Genie in der Werbung. Ist ja auch ein Scheißthema. Wer das Du ist, das ab und zu auftaucht, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Ich bin's nicht, ist entweder ausgedacht oder eine Frau oder eine ausgedachte Frau. Als Rehlein weg war, habe ich das als Andenken seine Lenz-Ausgabe genommen, 5 Bände, eingelegt, ab Band 2 fand ich Zettel mit Rehleins Handschrift, halb passabel zu lesen, die Kapitel teils römisch paginiert, teils gar in stimmiger Folge, Nur wo es mir scheinen musste, dass was durcheinander geraten war, griff ich ein. Nie aber in den Text. Den Titel Almata Str, davon könnte ich Geschichten erzählen. Hier kommt die Fußnote zum Punkt. Und die 8 Untertitel jedoch entnahm ich einem versal beschriebenen Blatt, das in Band 1 am Anfang von Amor Vincit Omnia eingelegt war. Rehlein hatte schon länger angekündigt, irgendeine Studienrätin zu heiraten, in Apulien zu leben, alles anders zu machen, Euna Camera Piccola beziehen und nicht mehr verlassen zu wollen. Ein Scherz? Mir egal, mir die warme Mahlzeit und das Getränk, dem Verlag die Lächerlichkeit. Da habe ich drauf bestanden, dass das so stehen bleibt. Abschließend, ich halte nicht nur Rehlein für eine völlige Randerscheinung, ich halte auch seinen Text dafür. Was man von beiden lernen kann, weiß nicht. Vielleicht die Hand des Schicksals nehmen und irgendwann loslassen. Soweit Clemens und das unterdrückte Vorwort. Fangen wir an auf der ersten Seite. Das erste Kapitel heißt Prinzipal. Als Kind, ich hatte nie Zutrauen zu Zähnen. Nie versetzten Kühe und Wiese mich auch nur in milde Erregung. Nie freute ich mich auf Geburtstage, auf niemandes. Ferien habe ich weder gebraucht noch gemocht. Eigentlich waren sie mir ein rechter Greuel. Keinen Einwand hatte ich, vom Affen abzustammen. Auch mit Stanley Millers Versuchsanordnung war ich einverstanden. Mich schreckte nicht, dass in einer Methansuppe unter Blitzgabe Aminosäuren entstehen. Nie aber konnte ich finden, dass Mona Lisa lächle. Und wenn ich schon drüber nachdenke, tuschen war mir scheußlich von Anbeginn, makellos und voll berechtigten Kleinmuts, aber unzuverlässigen Vertrauens, dass Kunst werde aus der Fließeigenschaft eines Newtonschen Fluids. Cowboy-Geschichten waren mir fad, sämtlich, fachten aber mittelbar meine Flausen an, war ich lieber doch mit allen anderen befasst, als mit ihnen. Ein Fehler, die so früh abgetan zu haben? Sollte ich so früh schon ohne Gespür gewesen sein? Denn eigentlich doch ein wenigstens teiltreffliches Bild der Existenz. Ein Maverick Galoppi in Wildwest, wehrhaft in weiter Prärie unterwegs, freie Räume, denen noch niemand ansieht, ob sie noch gar kein Recht haben oder welches Gesetz denn gilt. Und was sich nicht alles gegen das edle Ich verschwört und nach kühnen Gegenschlägen dürstet, der Sioux, die Witterung, die Klapperschlange, der Schakal, der Treibsand, ein Scarface, ein Fieberron, die beginnende Zentralregierung, allgemeine Erinnen, si non ero, hihihi. Bin ja nun doch beschlagen, hoch. Nein, ich tat recht. Nie brachte ich eine Waschmaschine in Gang. Nie Klappstühle in Gärten ohne wütende Tritte und dass ich mein Fleisch quetschte zum Zusammenklappen. Wäscheständer desgleichen. Neuere Milchtütenverschlüsse sind mir gleich gar nicht zu öffnen. Aber ich will nicht klagen, auch trinke ich keine Milch. Ein Fortschritt sind die trotzdem nicht. Bin sehr loyal gegenüber großen Ideen und absurden Details. Wenn ich allerdings mal eine Serranfläche säuberte, brachte ich es nach der Grobreinigung zwar zum Status schlierenfrei, nie aber dahin, den kleinen Schmutz über die Einfassung gewischt zu bekommen. Immer blieb sichtbar an den Rändern kleben, wie insgesamt imperfekt ich tätig gewesen war. Es soll wohl Menschen geben, die die Allzwecktücher und Putzlumpen, die sie säubernd mit dem Dreck verschmelzen, erfolgreich wieder blitzblank kriegen. Mir war das nie gegeben. Auch leuchtete mir gar nicht ein, den Wischlappen, der sich im unmittelbaren Fronteinsatz befand, als bloßen und regenerierbaren Transporteur von Schmutz zu betrachten. Mir war er immer der, der im Dienst sich verzehrte, der, den ich benutzte, bis er mir eklig war und ich ihn nunmehr ein Klump aus Glitsch und Schwarz nicht mehr anfassen mochte. Aber dieselben Menschen, die dieser Frage anders denken als ich, kaufen hemmungslos Staubsaugertüten. Da bin ich ganz anders. Eine Staubsaugertüte, wenn sie denn voll war, leerte ich stets von Hand und verwendete sie bis Ultimo oder länger noch. Fenster aber putzte ich nie. Eine Fensterscheibe war mir nie etwas anderes als eine einzige große, unwischbare Schliere. Wohl habe ich gute Augen, kann aber heute noch in den Sternen keine Sternbilder erkennen. Der Nachthimmel ist mir ohne Sinn und Verstand. Vielmehr ist er, nun, nicht hässlich, aber doch unsortiert und kunstlos. Und ich verstehe nicht, wie der tickt, der sich aus dem Meer kaumiger Punkte unnachvollziehbare Bilder zusammenbehauptet. Mache ich mich anheischig, eine beliebige Anzahl Sterne in beliebiger Konstellation zum durchschnittlichen Bären zu erklären, ohne Gewähr, das die nächste Nacht identisch reproduzieren zu können? Märchen? Ich weiß nicht. Bekam wohl nicht das Beste vorgesetzt. Abstoßend waren mir immer die faserigen Federzeichnungen, bieder und lieblos, Turbane und Tiere, als hätten Adenauer und Hesse sie im gemeinsamen Rosenrausch skizziert. Tierdokumentation im Fernsehen fand ich ätzend. Das allerdings hat sich geändert. Wie ein interessierter Ochs stehe ich heute davor. Sind nun etwa Kraken zu beneiden oder zu bedauern, dass sie ihr bisschen Leben mit Angst haben und der Suche nach Versteck fressen und Fortpflanzung zubringen müssen? Aber Friedrich Ebert, da ist es wieder eindeutig. Der war mir schon früh ein böser, ekliger Name und ist es mir geblieben. Straßen, die nach ihm heißen, mied und meide ich unnachgiebig. Nie war mir der 20. Juli ein erhebendes Datum gewesen. Habe ich schon als Knirps, ehe ich wusste, dass es so weit mit der edlen Gesinnung der putschenden Soldateska nicht her war, sie im Erfolgsfalle ja keinesfalls vorhatte, im Osten die Waffen zu strecken, sondern am liebsten mit den Angelsachsen erneut gen Moskau angelaufen war, nicht kapiert. Da stehen andauernd Dutzende Waffenträger rum und ein paar von ihnen sind sogar noch Viertel bei Verstand und bringen es nicht zu Weg, solide in den Stinkerrachen zu schießen. Musste zuletzt das Hitler auch noch selber tun. Und diesen handwerklichen Dilettantismus soll ich feiern? Den 11. September aber halte ich hoch bis heute. Am 11. September 1944 betrat zum ersten Mal ein alliierter Soldat das Territorium des Deutschen Reichs. Hitler hatte ja nicht nur unkontrolliert abgehende Winde. Er stank auch enorm aus dem Maul. Ich gehe mal nicht davon aus, dass, obwohl es Stauffenbergs Versagen erklärte, Mundgeruch zu Hitlers Defensivwaffen zählte. Und doch litten den wohl nur Blondie und Fräulein Braun. Bei Freud war es wenigstens ein Karzinom. Und Freund testete in seiner Schauschau Jofi nicht die Todeswirksamkeit des Morphiums, im Gegenteil nicht, dass nachts ein Moskitonetz über sein Lager gespannt war, die Fliegen abzuhalten, sondern dass Jofi den Geruch der Fäulnis nicht mehr ertrug. Das war für Freud ein Zeichen zu gehen. Die Bibel, ein Dünndruck voller beklemmender Ideen. Von Kopf, Herz und Bauch her widert mich Abraham im Land Moria an. So weit über die Fauna erhoben, dass er glaubte und sein Isaak-Schaf glatt geschächtet und ausgebeint hätte. Und später dann heißt es, hat genau der Vater, der Abraham die widersprüchliche Weisung gab, den eigenen Sohn wirklich geopfert? Und zwar, dass ich verbotenen Spaß haben kann und nach Abbitte noch das ewige Leben? Na, bescheuerter Plan und völlig nutzlos. Denn ich, für den es geschah, bin nicht gefragt worden. Gutmütig nehme ich mal an, dem Allwissenden muss damals schon bekannt gewesen sein, dass ich »lass bloß stecken« dazu gesagt hätte. Und er wollte mich nicht beleidigen. Was er ja unfehlbar getan hätte, wenn er mich erst fragt und dann auf meine Empfehlung scheißt. Christus müdete mich stets maßlos. Maßlos. Immer ließ mich das Christentum gähnen und hielt ich's für von Grund auf unschlüssig und ästhetisch belanglos. Wie Kuh auf Wiese, wie Kartoffel auf Teller. Der Pilz Langeweile war da aus der Peripherie des Imperiums gewuchert gekommen und Fruchtfliegen gleich hatten geifernde Missionare die Welt mit Sporen belästigt und überall keimte rechte und unrechte Lehre und todbringender Pöbel und dann auch ein gruseliger Papst und mit dem, sehr praktisch, gab's dann nur noch rechte Lehre. Drohen, segnen, befehlen, wie uncharmant und lächerlich. Ich bin begrenzt genug. Ich habe für weitere Grenzen keinen Bedarf. Und wer sie mir einziehen will, sollte besser greifbarer sein als ein Sternbild. Zwar bin ich einer Idee von Ewigkeit zugetan, aber wäre sie nichts als eine sentimentale Schalheit, ich nehme Abstand. Wenn in syrischer Wüste ein Mosaik Jünger Thomas mit Engel ausgegraben wird und das kunsthistorisch ein Ereignis ist, weil der Sand jener Gegend noch nie einen Thomas mit Engel freigegeben hat, wende ich mich seufzend ab. Über die hinfälligste Fibula in Dalmatien freue ich mich mehr. Im Kern komisch, brutal und monoton. Dieses drei. Das Monotone ist aber nur das Größte unter ihnen, so ist mir das Christentum erträglich nur, wo es übers Maß komisch ist oder brutal. Die christliche Seelendemokratie ist ja schon dadurch erledigt, dass jeder selbstlose Fanatiker ein Thomas werden kann und eben aber Selbstlose gar nichts zu sagen haben. Dementsprechend dumm auch Thomas, legendär beim letzten Abendmahl. Uah, Jesus, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir denn deinen Weg kennen? Aber meine Herren, wer wird denn traurig sein? Ich komme doch bald wieder. Es hat mir sehr gut gefallen bei Ihnen auf der Erde. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Ich freue mich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.